ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen und es geht weiter mit der Betrachtung der Sonaten für Violine und Obligatis Cembalo von Johann Sebastian Bach. Heute mit der Sonate C-Moll. So beginnt sie, die Sonate in C-Moll, die vierte in diesem Zyklus von sechs Sonaten für Violine und Obligatis Cembalo von Johann Sebastian Bach. Zu Beginn des Podcasts auch heute erstmal ein allgemeinerer Teil, der sich der klingenden Rezeption dieser Stücke widmen wird, also ein wenig in die Schallplattengeschichte zurückblickt. Wir haben ja schon gesagt in den vorangehenden Folgen, dass diese Stücke offenbar durchgängig gespielt wurden, durch Manuskripte überliefert, später dann durch Drucke. Also, das heißt, auch im späten 18. und natürlich im ganzen 19. Jahrhundert waren diese Stücke nicht unbekannt. Das heißt aber sicher auch, auf dem Cembalo wurden sie wohl kaum gespielt im 19. Jahrhundert, oder? Was meinst du, Michael?
Ja, das wirst du nicht so einfach finden. Also ich kenne jedenfalls keinen Beleg. Mag sein, dass es irgendwo einen gibt, aber tatsächlich, das Klavier ist das Instrument und dadurch sind natürlich auch die Stücke, sagen wir mal, repertoire-tauglich gewesen für die bekannten Geiger, wenn sie einfach mal so einen Geigenabend hatten und ohnehin ihre Kreutzersonate oder ihre Brahms-Sonate gespielt haben mit einem Top-Pianisten. Mhm. Da konnte dann natürlich auch mal leicht so ein Bach daneben gestellt werden, weil ja doch die Machart die gleiche ist. Dialog auf Augenhöhe.
Aber wahrscheinlich hat man da nicht noch ein Cello dazu genommen, oder? Was meinst du?
Also den Beleg habe ich jetzt nicht fürs 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert wird dann ganz viel experimentiert.
Womit wir bei unserem Hauptthema heute schon sind. Wir wollen auf die reproduzierbaren Medien schauen. Also wenn ich nur Schallplatte sage, dann schränkt das ja zu sehr ein. Denn das geht ja noch mit anderen Medien los. Und heute sind wir ja bei sowieso nur noch digitalen Aufnahmen. Wir wollen mal ein bisschen zurückblicken. Gibt es denn eine Information darüber, wann überhaupt diese Stücke zum ersten Mal aufgenommen wurden?
Naja, lieber Bernhard, also ich muss bekennen, dass ich jetzt nicht alle Schallplattenarchive durchstreift habe. Aber wenn ich es richtig sehe, ich sage das jetzt bewusst so, weil ich nicht ausschließen will, dass es vielleicht auf irgendeiner ollen Schellackplatte doch nochmal den einen oder anderen Satz etwas früher gibt. Aber ich glaube, die erste Aufnahme, jedenfalls von zwei Sonaten, die mir untergekommen ist, der Edo-Sonate und der C-Moll-Sonate, entstanden 1933 bzw. 34 in den Abbey Road Studios in London. Und dort musizierten zwei wirkliche Legenden, Adolf Busch, großartiger deutscher Geiger, und Rudolf Serkin, natürlich auf dem Klavier. Weitere Instrumente sind jetzt nicht hörbar. Und das sind aber nur diese beiden Sonaten. Und wenn ich es richtig sehe, wie gesagt, ich lasse mich gern berichtigen, sind das die frühesten dokumentierten Aufführungen oder vielmehr Einspielungen, muss man ja sagen, von Stücken aus der Sammlung.
Und wenn wir da jetzt gleich reinhören, worauf sollte man achten oder worauf sollte man sich einstellen? Ist das jetzt sehr, sehr romantisch oder haben die auch durchaus einen frühen Sinn für Aufführungspraxis?
Also Adolf Busch und Rudolf Serkin sind einfach richtig gute Musiker. Ja? Und die haben in großen Fable für das Repertoire, ich würde mal sagen, in der Bach-Nachfolge, also deren Brahms-Einspielungen sind toll, die Beethoven-Sachen, und die haben ein Gefühl für Architektur, das sind also keine blinden Virtuosen, sondern einfach Interpreten mit einer hohen musikalischen Intelligenz. Und natürlich würden wir sagen, wenn wir das heute hören, das ist ja ganz schön romantisch. Ich würde aber sagen, es ist nie romantisierend, sondern ich würde mal vorschlagen, wir nehmen von der Edo-Sonate diesen wunderbaren Langsamsatz, den dritten Satz.
Den wir in der letzten Folge ja schon so gefeiert haben.
Abgefeiert haben, genau. Und hier kann man ja wirklich entscheiden, vertraut man dem, was in den Noten steht, oder setzt man da praktisch nochmal Emotionen obendrauf? bis zu einem Maß, wo es dann vielleicht irgendwie leicht kitschig wird. Das, was man hier hört, ist meines Erachtens nicht kitsch, sondern es zeigt, wie die ein Gespür haben für große musikalische Linie, ein Gespür haben, wer da wen begleitet, aber dass sie doch auch beide gleichermaßen wichtig sind. Mhm. Und natürlich hat ein Klavier immer auch den Vorteil, dass es jetzt dynamisch sehr viel flexibler ist als ein Cembalo. Also ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne und heute unbedingt noch hörenswerte Aufnahme.
Soweit Adolf Busch und Rudolf Serkin 1934.
Übrigens, ja, nicht, ich kann es präzisieren. Hey. Ich habe gerade noch mal geschaut. Aufgenommen am, Achtung, 21. März 1934.
Na bitte.
Keine Ahnung, ob die wegen des Bach-Geburtstags ins Studio gegangen sind. Jedenfalls war das ein angemessenes Geburtstagsständchen.
Das kann man wohl sagen. Jedenfalls dritter Satz der E-Dur-Sonate für Violine und obligates Cembalo, in dem Fall obligates Klavier. Und dann gehen wir weiter in dieser kleinen Chronologie und kommen zur ersten Cembalo-Aufnahme oder zur ersten bekannten Cembalo-Aufnahme, gleich von allen Sonaten mit Alexander Schneider und Ralph Kirkpatrick. Kirkpatrick kennen wir ja vor allem durch sein Werkverzeichnis bei Scarlatti, aber der war in erster Linie ein bedeutender Cembalist.
Und viele, viele wichtige Ersteinspielungen von Bach-Werken gemacht da in den 1940er, 50er Jahren. Mörderinstrumente hat er immer. Heute würden wir sagen, ganz schön, sag mal, und die Nähmaschine seid. Ja. Aber dennoch zwei tolle Musiker. Ich meine, der Schneider, der ist schon noch offensichtlich auch ein sehr, sagen wir mal, romantischer, vielleicht auch mit der Tendenz zum Romantisieren agierender Geiger. Aber dennoch, es bleibt ein besonderes Dokument und virtuos und musikalisch sind die alle mal.
Also auch das ein wichtiges Dokument. Noch einmal der dritte Satz der E-Dur-Sonate von Bach mit Alexander Schneider und Ralph Kirkpatrick, aufgenommen 1948. Wir gehen weiter in dieser klingenden Revue hier der Violinsonaten in die 50er Jahre und kommen zu einer ganz speziellen Aufnahme, die du hier mitgebracht hast mit Marie-Claire Alain, die sehr bekannt ist als Organistin in Frankreich, die auch das Gesamtwerk Bachs damals schon eingespielt hat. Und die hat die Sonaten mal kurzerhand auf die Orgel verlegt.
Ja, also das hat mich echt überrascht. Ich muss bekennen, als ich jetzt neulich eine längere Autobahnfahrt hatte, da habe ich einfach mal hier in meinem Streamingdienst BWV 1016 eingegeben und dann einfach hintereinander weg abspielen lassen. Und plötzlich höre ich da eine Aufnahme, wo die Orgel spielt. Klingt ein bisschen wie so eine Weltraumorgel. Und dann kommt der Geiger dazu.
Michel Auclair heißt
er. Ja. Und auch wenn man schmunzelt, ich finde, diese Aufnahme hat einen seltsamen Reiz. Und toll ist erstmal, dass natürlich hier die große Orgel die Geige überhaupt nicht dynamisch einschränkt. Also an keiner Stelle muss sich hier der Geiger zurückhalten, weil einfach mal die Orgel ordentlich Bums hat. Ja. Hm. Aber ich finde, dass es hier einmal mehr zeigt, wie wandelbar Bachs Musik ist. Auf die Dauer wird es dann ein bisschen anstrengend, aber ich finde, sollte man unbedingt mal gehört haben.
Also eine Version für Orgel und Violine. Und auch das funktioniert auf seine Weise sehr gut mit Michel Auclair, der hat Geige gespielt, und Marie-Claire Alain Orgel, 1957 aufgenommen. Wenn wir weiter so durch die Jahrzehnte gehen, dann kommen wir in den 70er Jahren zu einer interessanten Doppelung, denn 1976, 77 etwa gibt es zwei parallele Aufnahmen, und eine ist streng aufführungspraktisch, auf die kommen wir gleich, und eine ist weniger aufführungspraktisch streng, nämlich die ist von Glenn Gould verantwortet, der hier gemeinsam mit James Laredo gespielt hat. Also wirklich Glenn Gould, die Piano-Legende, darf man das so sagen? Ja, muss man eigentlich so sagen, nicht? Was macht der draus?
Naja, der würde, glaube ich, dir erstmal vehement widersprechen, dass das nichts mit Aufführungspraxis zu tun hat. Denn wenn wir uns jetzt auch wieder den Edor-Satz anhören, muss man ja feststellen, dass der unten da diese vollen Akkorde eigentlich permanent arpeggiert. Wo man sich fragt, wie kommt denn der darauf? Und wahrscheinlich hat er so von Cembalisten, wenn die so präludieren, eben die gebrochenen Akkorde quer über die Manuale viel gehört, und vielleicht wollte er das nachahmen, also keinen Pedaleinsatz, ja, aber eben wirklich konsequent gebrochen. Vielleicht wollte auch mal zeigen, man kann auf seinem Klavier auch Gitarre spielen oder Harfe, also das ist ganz eigenartig. Und er macht es vor allem mit einer Vehemenz, das finde ich ein bisschen anstrengend wirkt. Der Laredo, der tut jetzt nicht weiter weh, der macht sein Ding, aber es ist mal wieder insofern typisch Glenn Gould, als er halt eben anders als alle anderen ist.
Gould und James Laredo 1977 mit immer noch dem dritten Satz aus der E-Dur-Sonate. Ja, und jetzt kommt wirklich der größtmögliche Kontrast. Ja. Genau zur selben Zeit hat sich Familie Harnoncourt dran gemacht.
Genau, und weil ja nun mal Nikolaus Harnoncourt keine Geige spielt und auch kein Cembalo, hat er für sich eine Lösung gefunden, die er auch aufführungspraktisch begründen konnte. Wir entsinnen uns ja bei dieser frühesten Quelle 1725 von dem Johann Heinrich Bach. Da steht ja auf dem Titel, dass praktisch ad libitum eine Viola da Gamba mitspielen kann. Und das war die Chance für Harnoncourt. Und deshalb hat er also seine Frau
Alice Harnoncourt
den Violinpart spielen lassen. Herbert Tarezi, der langjährige Cembalist bzw. Organist des Concentus Musicus, natürlich das Cembalo. Und Harnoncourt selbst an der Gambe. Und ich glaube, es ist die erste Aufnahme, wo mal ein Streichbassinstrument mitspielt. Er kann das natürlich wunderbar auf Basis der Quellenlage begründen. Mhm. Aber ich denke, er war auch sehr dankbar, weil dadurch konnte er selber nicht nur mit Rat und Tat zur Seite stehen, sondern mitspielen.
Was hältst du so kurz mal gesagt von dieser Aufnahme? Ist sie vielleicht doch ein bisschen zu akademisch?
Ach, vielleicht schon. Auf der anderen Seite, ich höre immer viele, die so auf Alice Harnoncourt, sagen wir mal, bezogen auf ihre technischen Fertigkeiten rumhacken. Und das finde ich eigentlich sehr unangemessen. Ich finde, dass die viel zu sehr im Schatten von ihrem Mann stand. Sie war eine tragende Säule in dem Concentus Musicus. Ich finde ihre Vierjahreszeitenaufnahme ganz hervorragend, weil das meines Erachtens wirklich die erste Aufnahme war, wo man mal diese Sonette ernst genommen hat und versucht hat, eben die Tonmalerei, die Klangrede da richtig klar zu machen. Ich denke, dass sie ganz schön unter Pantoffel von ihrem Mann immer stand. Aber ich finde, dass hier an der Aufnahme sich wirklich auch zeigt, was das für eine große Musikerin im Sinne von einem hohen musikalischen Intellekt gewesen ist. Also ich würde diese Aufnahme nie zu niedrig achten. Und ich finde es auch interessant, mal hier das Exempel zu haben, wie es dann klingt mit der Gambe unten drunter.
Das war inzwischen zum fünften Mal der dritte Satz der E-Dur-Sonate von Johann Sebastian Bach. Jetzt eben mit Alice Harnoncourt und Herbert Tarezi und Nicolas Harnoncourt, der dazu Gambe gespielt hat 1976. Eine haben wir noch. Wir wollten noch ein bisschen weiter schauen, wie das weitergegangen ist mit der historischen Aufführungspraxis und haben auch noch, darf man da auch Legende sagen, Mr. Aufführungspraxis, Reinhard Göbel mit
Mr.
Robert Hill.
Darmseite,
Mr. Darmseite, das klingt gut. 1989 eingespielt. Also sind jetzt nochmal 10 Jahre reichlich vergangen.
Also vielleicht ist es ganz gut, wenn wir diese Aufnahme jetzt nehmen, stellvertretend für viele, viele, die danach noch kamen. Weil man ja doch rückblickend sagen muss, all diejenigen, die sich in den 60er, 70er Jahren noch naserümpfend gegen die Originalklangbewegung positioniert, gestemmt haben, den hat Reinhard Göbel das Fürchten gelehrt, weil er ja wirklich derjenige war, der auf einmal da Aufnahmen hinlegte, sei das von den Bach-Sachen, sei das von Telemann und so weiter. Ne? Ich erinnere nur brandenburgische Konzerte, die auch hinsichtlich von Virtuosität über jeden Zweifel erhaben waren, aber zugleich eben auch aufführungspraktisch die Speerspitze der Avantgarde. Und letztlich hat er damit den Standard gelegt, an dem sich alle anderen, die jedenfalls das mit Darmsaiten spielen, in den letzten 30, 40 Jahren abarbeiten. Natürlich hat es jetzt danach noch viele, viele andere Aufnahmen gegeben. Jeder große Barockgeiger oder Geigerin, der die was auf sich halten, nehmen das früher oder später mit einem adäquaten Partner auf. Aber ich würde mal sagen, also Göbel war die erste Aufnahme, die keine Fragen mehr offen ließ.
Thank you.
Reinhard Göbel und Robert Hill 1989 mit dem dritten Satz der Edo-Sonate. Und das war im Grunde so eine kleine Schau über diese vielen Aufnahmen, die es von diesen Stücken gibt. Wie Michael schon sagte, auch heute noch wirklich eigentlich jedes Jahr erscheinen mindestens ein, zwei Neuaufnahmen und oft sehr, sehr gute auch, die wieder neue Aspekte aufzeigen. Also das wird auch kein Ende nehmen. Eine Frage habe ich aber noch zur Aufführungspraxis, Michael. Es gibt heute kaum mehr Aufnahmen, wo eine Gambo oder gar ein Cello mitspielt. Mhm. Das hat sich wohl dann doch ein bisschen als überflüssig erwiesen.
Ja, ich meine, ob es sich wirklich als überflüssig erwiesen hat, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber vielleicht ist es so einem Cembalisten, der nur wirklich viel zu tun hat in diesen Stücken, gar nicht so lieb, wenn da ein Streichbassinstrument die Basslinie noch mitspielt, weil das Ganze ja von der Balance, die wirklich schwierig ist bei diesen Stücken, gerade auch für ein Publikum, was zuhören will, es nochmal schwerer macht, dem Cembalo durchzukommen. Die mühen sich da schon ab, irgendwie eine tolle Artikulation hinzukriegen. Und am Ende kann schon passieren, dass das Streichbassinstrument einfach nur verdeckt. Und letztlich dieser Dialog, oft ist es ja ein Trialog, sind ja doch über weite Strecken Trios, weil es dreistimmig ist. Ne? Mhm. Zwei Hände auf dem Cembalo, eine Hand an der Geige. Durch das Streichinstrument kommt ja letztlich nur eine Klangfarbe hinzu, aber keine weitere Stimme.
Dann schauen wir heute jetzt mal genauer auf die C-Moll-Sonate, die vierte in diesem Zyklus. Und dieses Stück natürlich auch wieder bestehend aus vier Sätzen, wie die ersten fünf Sonaten dieses Zyklus. Die beginnt mit einem Largo, das praktisch voll, wie ich finde, von der Geige ausgeht. Also das Cembalo hat eher so Begleitfloskeln. Ja. Und für mich, Michael, ist dieses Stück sehr nah dran an der berühmten Erbarmendich-Arie der Matthäus-Passion. Oder ist das irgendwie eine Assoziation, die fehlgeht? Was meinst du?
Naja, wenn wir uns den ersten Takt anhören, dann stimmt es schon irgendwie. Ja, also so diese
kleine Sechste da.
Kleine Sechste zu Beginn. Und auch der Rhythmus, ich meine, hier ist es ein Sechs-Achtel-Takt, ich glaube, im Erbarmendich ist es 12-Achtel. Tonart ist falsch, ja. H-Moll ist es beim Erbarmendich, hier sind wir in C-Moll. Ja, der Gestus ist schon ein ähnlicher. Hm. Aber ich würde insofern widersprechen, als beim Erbarmendich ist ja das Besondere, dass dann diese Geige mit ihrer Endlosmelodie einen ebenbürtigen Duettpartner hat, das ist die Altstimme. Hm. Ja, und die verschlingen sich dann miteinander. Hm. Das fehlt hier, weil hier in dem Satz ist es ganz klar eine Oberstimme, das ist die Violine mit ihrer endlos Kantilene. Aber das Cembalo hat hier doch eine sehr minimalistische Begleitung, insofern als eben die linke Hand Achtel spielt und die rechte Hand Sechzehntel, die aber wirklich das ganze Stück über ganz klar die Begleitfiguren sind. Also da entspinnt sich kein Dialog mit der Violine. Der anfängliche Gestus ist schon ganz ähnlich und natürlich wünschen wir uns alle ein zweites Erbarmendich. Ich würde aber sagen, das hier ist dann doch am Ende ein anderes Stück, das auch sehr schön ist. Aber naja, ich will es überhaupt nicht schlecht machen. Es ist einer der Höhepunkte der Sammlung. Aber das Erbarmendich steht schon auch nochmal ganz schön für sich, oder, lieber Bernhard?
Da will ich nichts hinzufügen. Das Argument natürlich mit der Gesangsstimme ist völlig klar. Es ist ja so, vielleicht haben wir das ja häufiger schon gehabt bei Bach, dass so gewisse Gesten, kleine Ansätze ähnlich sind und dass im Kopf da irgendwas eingerastet ist, dass er sich gedacht hat, das kann von dem kommen und dann wieder etwas weiterentwickeln. Und ich will jetzt gar nicht sagen, was von wem kommen muss. Mhm. Dass etwas schon da ist als ein Gestus und so eine kleine Sechste als Eingangsintervall gibt es ja auch bei anderen Komponisten, nicht? Und die bringen immer so ein bisschen die Melancholie. Ja. Eine große Sechste ist Ich liebe dich und eine kleine Sechste ist eher so ein bisschen was Trauriges.
Vielleicht ist ja die Entstehungsgeschichte diejenige, der Satz hier aus der Violinsonate muss ja eher da gewesen sein. Mhm. Und vielleicht hat Anna Magdalena es gehört und hat gesagt, mein Bächen, erbarm dich doch mal und komponiere sowas mal als eine Arie. Hat er allerdings dann die falsche Stimmlage genommen, weil für sie hätte er eigentlich eine Sopranarie schreiben müssen. Anyway, Bächen.
Du hast das sehr schön gemacht. Wir hören uns das jetzt mal an, endlich. So, das war also der Beginn des ersten Satzes noch einmal aus der Sonate C-Moll. Im zweiten Satz findet dann Bach zu dieser gewohnten Trio-Form zurück. Also die rechte Hand des Cembalos und die Violinen sind praktisch gleichberechtigte Oberstimmen. Und es ist ein ziemlich strenges C-Moll, was man da ja, zu hören
strenges
bekommt.
Strenges C-Moll, 109 Takte. Wobei, in der Mitte geht es mal relativ lang nach Estor. Eine spannende Passage. Ja, ich meine, das sind halt diese fugierten schnellen Sätze in den Sonaten. Rhythmische Überraschung, alles was geht. Also es ist nach diesem Klangidyll zu Beginn einfach mal die ehrliche, saubere Bacharbeit, die dann im schnellen Satz geleistet werden muss.
Zweiter Satz war das aus der Sonate in C-Moll. Ja, jetzt kommt wieder ein dritter Satz. Und das ist ja jetzt fast schon ein Ritual, was wir hier abhalten. Der dritte Satz unterscheidet sich auch hier wieder dadurch, dass er die Tonart wechselt, in die Paralleltonart geht. Und das ist hier Es-Dur.
Ja, und es ist wieder ein Satz ähnlich. Wo hatten wir denn das in der dritten Sonate, wo es mal diese Passagen gab, wo Triolen gegen Achtel gingen? Hier auch wieder, also rhythmisch vertrackt. Wir haben rechts beim Cembalo eigentlich durchweg Triolenfiguren bis kurz vor Schluss. Links der Bass, der spielt meistens Viertel, meistens auch auf die 1 und 3, also ganz klar Begleitung. Aber darüber spielt die Violine, ähnlich wie im Kopfsatz, eine Kantilene. Aber die besteht aus Motiven, immer eine punktierte Achtel und eine Sechzehntel. Bam, 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 bam. So, im Parallel laufen aber die Triolen ab. Und das ist wirklich hundisch schwer für beide. Hm. Eigentlich müssen die versuchen, möglichst nicht viel aufeinander zu hören, sonst wirst du wahnsinnig. Und wenn das aber gelingt, dann ist es ein traumhafter Satz.
Das war also der dritte Satz in Es-Dur. Im vierten Satz geht es wieder zurück nach C-Moll und auch den empfinde ich als einen sehr herben Satz.
Ja, na, weil er auch so ein ganz typisch kleingliedrig bachsches Fugenthema hat. Hm. Eigentlich so ein Klischee-Bach-Thema. Ja, ja. Auch wenn man das Stück noch nie gehört hat, merkt man sofort, okay, das wird wohl Bach sein. Ja, so wie wir ihn kennen. Zweimal 114 Takte. Sehr munteres Ping-Pong zwischen Cembalist und Geiger. Ja, und du hast schon recht. Also ich finde, beide schnellen Sätze wirken in dieser Sonate sehr streng. Vielleicht mit einer gewissen Absicht, weil eben die beiden langsamen Sätze besonders schweben und besonders frei wirken durch diese Endloskantilene.
Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.